Ehepaar, und dann haben wir auch noch gelernt, dass die Ehe eine Liebe ist, aber eine Liebe, die unter gewissen Rahmenbedingungen stattfindet. Und jetzt ist natürlich klar im Rahmen von unserer Reihe über Scheidung und Wiederverheiratung, dass wenn ein Ehepartner die Rahmenbedingungen wiederholt und massiv mit den Füßen tritt und sich an den Eheabmachungen vergeht, dann ist Scheidung plötzlich ein Thema im Raum. Und es ist so, der Flyer sieht so aus, den könnt ihr mitnehmen und könnt es auch anderen Leuten geben, die vielleicht Interesse haben oder betroffen sind persönlich. Und ich freue mich sehr, wenn du da bist, auch einfach wegen dieser Serie, und möchte dich besonders willkommen heißen. Es ist so, dass vor 100 Jahren noch sehr viel weniger Scheidungen gewesen sind bei uns, so vielleicht 3% der Ehen sind geschieden worden, unter anderem die Ehe von meinem Urgroßvater. Ich habe ihn da, den Gottfried, der Marie geheiratet hat, Marie Feisli, und es ist da ein Bild von ihnen beim Bauernhof im Luzernischen. Mein Urgroßvater war einer bei der SBB und hat nachher noch gebaut. Hat so einen Zug, wo der Gotthard abgerast ist, können stoppen und ein grosses Unglück verhindern. Und sie sind da vor dem Bauernhaus, aber nicht mit der Marie, das ist eine andere Frau, die neben ihm steht. Ich habe sie jetzt noch ein bisschen angezoomt, die sehen dort mit dem kleinen Kind, mit gutem Grund. Die erste Frau, und ich komme aus dieser Reihe raus, ist in einer Nervenanstalt dann eingeliefert worden nach dem dritten Kind und hat, wenn man damals eine Geisteskrankheit entwickelt. Und mein Urgroßvater hat sich auf Anraten von der Behörde dann scheiden lassen und hat eine zweite Frau gehabt, nachher, also geheiratet, und die ist dann gestorben. Und dann nachher hat er noch ein drittes Mal geheiratet. Heute sind Scheidungen sehr viel häufiger. Seit den 60er Jahren, wo der Wohlstand gewachsen ist bei uns im Westen, ist die Scheidungsrate sukzessive auf, und wir reden heute im Moment von etwa 45% der Erstehen und ca. 60-70% der Zweitehen, die geschieden werden. Das heisst, wenn du ein zweites Mal heiratest, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es verhebt, viel kleiner als beim ersten Mal. Aber die Zahlen werden immer negativ deutet. Ich will sie auch mal noch von der anderen Seite her anschauen und sagen, hey, 55% der Erstehen heben. Oder? Und 30-40% der Zweitehen heben. Da kann man auch echt einmal von dieser Seite her anschauen. Jetzt, wenn so viel geschieden werden, zum Beispiel im Jahr 2016 sind es 17'000 Ehen, das heisst 34'000 Ehepartner plus Kind und Betroffene, das ist eine riesige Menge in unserem Volk von Leid und innerer Not. Also durch eine Ehescheidung gehen, das ist etwas vom Krassesten. Das ist fast immer für mindestens eins der Ehepartner eine grosse, grosse Tragödie. Man heiratet ja in der Hoffnung, glücklich zu werden miteinander und nicht, dass es also so endet. Und bei den Kindern ist es noch einmal so. Und jemand hat mir im Vorfeld von dieser Predigtreihe in einer E-Mail Folgendes geschrieben: Ich bin ein Scheidungskind, ich war durch die Trennung meiner Eltern sehr verletzt worden und kämpfe auch heute noch, nach 30 Jahren noch damit. Und das ist eine Realität, die vorhanden ist, und wir möchten einfach auch anerkennen, was für Nöte da sind. Und wir haben als Gemeinde auch einen Kurs, den wir anbieten, das heisst Lieben, Scheitern, Leben. Das ist ein Kurs zur Aufarbeitung von einer Trennung oder von einer Scheidung. Vielleicht bist du gar nicht verheiratet gewesen, aber in einer langen Partnerschaft, und das ist auseinander. Das ist von der emotionalen Dynamik in einem ähnlichen Bereich wie eine Scheidung. Und wir haben den Kurs, der jetzt wieder im Herbst stattfindet. Ihr findet auf euren Flyer alle Infos. Und nächstes Jahr übrigens machen wir es noch einmal mit etwas für die Scheidungskind. Da freue ich mich sehr darauf, dass wir das machen können. Und wenn du betroffen bist im Moment, du sagst, meine Ehe ist auf der Kippe. Ich weiss nicht, ob wir diese Woche oder das Jahr noch arbeiten. Oder du bist gerade in der Trennung, oder es ist einfach zu schwierig. Gerade so in diesem Bereich haben wir dir eine Möglichkeit, um dich einfach zu melden bei uns. Da kannst du verschiedene Angebote anschauen, ankreuzeln. Gib uns einfach dein Feedback unter kishona-vl.ch/scheidung. Das kannst du so in Anspruch nehmen. Und wir möchten jetzt einfach noch beten für die Predigt. Und zwar, dass wir wenigstens probieren, ein bisschen emotionalen Abstand zu bekommen. Zu unserem persönlichen Betroffensein davon. Weil man möchte jetzt einfach mal schauen, was sagt die Bibel. Und vielleicht, sonst sage ich immer, denk nur an dich, wenn du in der Predigt sitzt, oder? Und nicht an den Nachbarn. Heute denkst du vielleicht mal an den Nachbarn. Einfach, um auch ein bisschen eine Distanz zu bekommen, damit wir eher offene Ohren haben. Und in dem Sinne möchte ich auch mit uns beten. Jesus, danke, dass du zu uns redest durch dein Wort. Und danke für alle, die da sind. Wirklich alle. Alle, die zuschauen über den Livestream auch. Und du weißt, dass ich dich so gebeten habe, dass wirklich deine Güte und deine Wiederherstellung und deine Hilfe und Ermutigung darf hineinkommen. Und wir bitten dich jetzt, dass du uns dort, wo es vielleicht gerade besonders wehtut in unserem Leben, uns hilfst. und uns aber auch hilfst, gleichzeitig nicht nur für unsere Emotionen jetzt zu hören und völlig eingenommen zu sein von denen, sondern auch auf das zu hören, was du sagst, weil wir davon ausgehen, du bist ein Menschenfreund. Und weil wir davon ausgehen, dass das, was du sagst, gut ist und uns auch wird gut tun und dein Name wird Ehre verschaffen. So bitten wir dich jetzt um deine Hilfe für diese Predigt. Amen. Wir haben im Alten Testament und im Neuen Testament verschiedenste Leute, die in, ich sage mal, schwierigen Zivilständen gestanden sind. Also wir haben den Abraham, der war polygam, der war mit mehreren Frauen gleichzeitig verheiratet, oder? Wir haben den König David, der hat eine uneheliche Affäre gehabt und hat noch einen Mord begangen, alles Helden vom Glauben. Wir haben einen Prophet, der Prostituierte hat sollen heiraten. Wir haben Singles in der Bibel, wir haben alles, aber haben wir denn Geschiedene in der Bibel? Weiss jemand von euch um eine geschiedene Person in der Bibel? Da kommt meistens den Leuten nichts in den Sinn. Und es ist tatsächlich so, dass wir mindestens zwei Geschiedene haben, mit grösster Wahrscheinlichkeit, und zwar der Kriegsheld Simson im Buch der Richter und niemand geringer als der Mose. Jawohl, ihr habt es richtig gehört. Der Mose. Ich zeige euch eine Bibelstelle, wo das zum Ausdruck kommt. Und ich will jetzt nicht die Umstände von dem Treffen da, wo stattfindet zwischen Mose und seiner Ex-Frau. Ich möchte nicht auf das eingehen, sondern einfach festhalten, da machte sich Jitro, das wäre der Schwiegervater, mit Zippora, Moses Frau, auf den Weg. Mose hatte sie nämlich zu ihrem Vater zurückgeschickt. Jetzt, das Wort zurückgeschickt ist im Hebräischen das Wort für wegschicken. Und das ist das juristische Wort für, der Mose hat sich von seiner Frau scheiden lassen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, sie ist ihm ab. Sie hat genug gehabt von dem ganzen Tamtam von Moses im Leben und ist mit dem Kind ab. Wir wissen es nicht genau, aber das ist die Vermutung. Und der Mose hat da lediglich noch den juristischen Nachvollzug gemacht von der Tatsache von der Scheidung von seiner Ehe. Jetzt, wenn wir in der Bibel schauen, und wir haben polygam lebende Leute, wir haben Ehebrecher, wir haben Leute, die geschieden sind, wir haben Leute, die ganz in schwierigen Zivilständen gestanden sind, dann ist das für uns heute vielleicht eine grosse Ermutigung. Ich sage nicht, das sind Lappeien, ich gehe nicht her und sage, heirate mehrere Frauen, es kommt nicht darauf an. Oder tu dich scheiden lassen. Nein, probier wirklich an deiner Ehe dran zu bleiben, aber es tut gut, dass so Helden, ich meine, Mose ist in der Top 5 von der Bibel, oder? Du hast einen Abraham, einen David, einen Mose, Jesus und den Paulus, oder? Und dann hast du den Mose noch. Also, und so einer ist geschieden, verstehst du? Und der entscheidende Punkt für die alle ist, dass sie bußfertig sind, sagt die Bibel. Einsicht haben über ihre Fehler und um Vergebung gebeten haben und so eine Wiederherstellung erfahren haben. Und mein ehemaliger Chef, und Vorgänger, Andreas Ruth, hat immer gesagt, Bei den Menschen, die Buss tun, und zwar wirklich, nicht einfach nur scheinbar, sondern wirklich, bei denen kann Gott auf der krummen Linie vom Leben gerade schreiben. Und Gott kann auch auf deiner krummen Linie von deinem Leben gerade schreiben. Wenn du einfach sagst, ich bin bereit, mich wieder zu öffnen für die Wege Gottes. Er hat es mit einem Mose gemacht, hey, mit einem Mose. Er hat es mit einem David, mit einem Abraham gemacht. Denn ganz bestimmt auch mit dir. Er kann sein Reich immer noch bauen mit dir. Jetzt im Alten Testament haben wir relativ wenig Lehre über Scheidung. Es hat ein, zwei Sachen, aber die kommen im Neuen Testament dann wieder vor. Und darum gehen wir über ins Neue Testament und schauen heute die Lehre von Jesus an. Nächsten Sonntag schauen wir an die Lehre von Paulus. Und wir haben das an vier Stellen, ich nenne sie euch, ihr habt es auf dem Flyer auch, Matthäus 5, das ist in der Bergpredigt, da haben wir ein bisschen Lehre über Scheidung. Und dann Matthäus 19, Markus 10 und Lukas 16. Das sind an vier Orten. Zum Teil sind es die gleichen Gegebenheiten. Und wir schauen heute Matthäus 19 an und der Grund, warum wir diesen Text wählen, ist, weil der mehr Details hergibt. Und wenn wir davon ausgehen, dass Jesus nicht am einen Ort etwas lehrt und am anderen Ort etwas anderes, können wir bei dem gut anfangen. Und ich lese euch jetzt diesen Text vor. Ich mute euch etwa 9 Vers von der Bibel am Stück. Und ich will, dass ihr zwei Fragen nachher beantwortet. Ich lese es euch vor und ihr sagt mir nachher, gibt es gemäss dem Text Gründe für eine berechtigte Scheidung? Und darf zweitens ein Christ gemäß dem Text wieder heiraten. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ihr hört einfach und nachher sagt ihr mir, was die Antwort ist und dann gehen wir heim. Sind ihr bereit? Die erste Vers lese ich aus der genauen Übersetzung aus der Elberfelder vor. Der letzte Vers habe ich aus einer moderneren, damit es ein bisschen verständlicher ist. Und Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, von Anfang an als Mann und Frau schuf, also versteht ihr, er wird über Scheidung gefragt und dann sagt er, nein, ich will nicht über Scheidung reden, ich will über Ehe reden. Ich will das Ehe als Vorbild anstellen. Das ist das, was Jesus da macht. Und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und es werden die zwei ein Fleisch sein, sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Sie sagten zu ihm, warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen? Er spricht, also Jesus, zu ihnen, Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Seine Jünger sagen zu ihm, wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, so ist es nicht ratsam zu heiraten. Ihr habt gut verstanden, was ihr da seid. Und jetzt wechseln wir die moderne Übersetzung. Er sprach zu ihnen, nicht alle fassen dieses Wort, sondern die, denen es gegeben ist. Manche sind nämlich von Geburt an zur Ehe unfähig. Er redet da von Eunuchen, von Kastrierten, von Leuten, die keine sexuelle Lust haben. Manche werden durch den Eingriff von Menschen dazu unfähig gemacht. Und manche verzichten von sich aus auf das, von sich aus auf die Ehe, um ganz für das Himmelreich da zu sein. Wer es begreifen kann, der möge es begreifen. Jetzt die Frage an euch. Gibt es gemäß dem Text Gründe für eine berechtigte Scheidung? Wer findet ja? Relativ viel findet ja. Wer findet nein? Kein Hand. Wer ist unsicher? So ein bisschen? Bin nicht so sicher. Gut, danke. Noch ein paar Unsichere. Ich finde Unsicherheit gar nicht so schlecht, manchmal bei diesem Text. Dann darf ein Christ gemäß dem Text wieder verheiraten. Oder wieder heiraten, das zweite Mal heiraten. Darf er da gemäß dem Text, was findet ihr im Moment? Ja? Okay, da hat es ganz wenig Hand, ein paar. Wer findet eher nein? Sagt einfach, was ihr denkt. Die Hände gehen nicht so recht auf. Ja, wer ist unsicher? Ja, das ist die Mehrheit, ja. Ihr habt das gut gemacht. Ihr macht es immer gut. Es ist noch heavy, oder? So Zeug zu lesen, wie da im Vers 9. Wer einen Entlassenen heiratet, begeht Ehebruch. Ja, darfst du denn nochmal heiraten? Wenn du jetzt einfach den Text so nimmst, musst du sagen, wahrscheinlich nicht, oder? Das ist einfach Ehebruch, Punkt. Jetzt, wenn wir den Text von Jesus verstehen, müssen wir verstehen, wie er verstanden worden ist damals. Die Leute, die zugelassen haben, was haben sie verstanden, wenn Jesus das gesagt hat? Das ist jetzt ganz ein wichtiger Punkt über Bibelauslegung. Da haben wir letzten Sonntag geklärt. Die Bibel ist jawohl auch für uns geschrieben, aber sie ist natürlich vor allem einmal für die Leute damals geschrieben worden. Und die Autoren haben so geschrieben, dass die Botschaft überkommen ist. Sie haben gewusst, wie schreiben, um ihre Nachricht überzubringen. Und wir müssen mal schauen, wie die Leute, die um Jesus gestanden sind, wie haben sie das Wort von Jesus verstanden? Und dazu müssen wir wissen, dass zur Zeit von Jesus die Juden vier Gründe für eine berechtigte Scheidung kennt haben. Ich zeige sie euch. Die erste ist Kinderlosigkeit. Die zweite ist anstössig, sexuell anstössig, so oder anders anstössig, da sehen wir dann noch nachher, sexuelle Untreue und Vernachlässigung. Das sind alles vier Gründe, die Juden gesagt haben damals, das sind berechtigte Gründe für eine Scheidung. Oder Gründe, noch besser gesagt, für eine berechtigte Scheidung. Die Scheidung ist dann berechtigt, wenn etwas von dem vorkommt. Okay, dann ist die Scheidung okay, haben sie gesagt. Und wir schauen heute die ersten drei an, weil über die redet Jesus und nächsten Sonntag schauen wir das vierte an, über das redet Paulus. Und wir fangen an bei der Kinderlosigkeit und es ist so, dass die Juden damals in einem Text aus dem ersten Kapitel der Bibel einen Grund gefunden haben, dass Kinderlosigkeit ein Grund ist für Scheidung. Ich lese euch vor, das ist das allererste Gebot, das Gott gibt. Gott segnete sie, die Menschen, er hat sie gerade erschaffen, die Menschen sind gerade da und dann sagt er als allererstes, seid fruchtbar und vermehrt euch. Jetzt, ich denke, da können wir auch als ein Befehl für oder eine Aufforderung zur Sexualität anschauen, aber es ist da im Zusammenhang mit Kind überkommen gemeint. Und die haben gesagt, also von allen Geboten, die Gott gegeben hat, sie haben etwa 600-700 gehabt. Wieso sagt er das als allererstes? Er hätte ja das an 200. Stelle bringen können. Da muss ein Grund haben, dass das besonders wichtig ist. Und sie haben gesagt, weißt du was, jeder Mensch muss alles geben und damit meinen wir alles, damit er Kinder bekommt. Sogar die Rabbis müssen mindestens 2 Kinder bekommen. Oder? Die Rabbis, das sind Pfarrer, die studieren Bibel, Tora die ganze Zeit und das ist ganz wichtige Arbeit. Und Kinder stören immer wieder, wenn sie reinstürmen und eine Frage haben und ich müsste ja jetzt die Bibel lesen. Aber nein, sogar die Rabbis müssen mindestens 2 Kinder haben, haben sie gesagt. Und wenn du kein Kind hast, dann musst du dich scheiden lassen. Und jemand anders heiraten und du hast 10 Jahre Zeit. Also, liebe Ehepaar, ihr probiert 10 Jahre Kind zu haben. Und wenn ihr dann kein Kind habt, was müsst ihr dann machen? Ihr müsst euch scheiden lassen. Und dann musst du jemanden heiraten, wo das Potenzial, Kind zu bekommen, besonders hoch ist. Das heisst, wenn du eine gescheitene heiratest, die kein Kind hat, und damals war Unfruchtbarkeit vom Mann nicht so ein Thema gewesen, oder respektive nicht darüber geredet worden, aber wenn natürlich du jemanden heiratest, der aus erster Ehe auch kein Kind hat, dann heiratest du sie nur, weil du sexuelle Lust hast auf sie und dann sollst du verflucht sein. Weil Ehe ist dazu da, Kinder zu produzieren. Es waren andere Zeiten, die haben das wirklich durchgezogen. Und es hat auch können sein, dass wenn ein Mann vor diesen 10 Jahren gestorben ist, dann hat die Witwe müssen den Bruder vom Mann heiraten. Oder? Jesus wird konfrontiert mit dieser Frage in der Evangelien. Ich lese es euch vor, da kommen Pharisäer zu ihm und sagen, Mose hat uns geboten, wenn ein Mann stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, dann soll sein Bruder die Frau heiraten und seinem Bruder Nachkommen verschaffen. Das heisst, wenn mein Bruder, der Peti, stirbt, bevor er Kind hat, muss ich, wenn er stirbt, nach der Abdankung, oder, dann muss ich dann bald einmal seine Frau Barbara heiraten und dafür sorgen, dass mein Bruder Kind hat. Jetzt können wir mal überlegen, was das für euch heissen. Genau, das ist noch spannend, oder? Das sind die Regeln gewesen und die haben das wirklich ernst gemeint und sie haben das auch durchgezogen und es gibt eine Geschichte von einem Ehepaar, wo zu dem Rabbi kam, dem Simeon ben Yohai, der ist bekannt gewesen, dass er nicht besonders warm war für die Nöte der Menschen, nicht besonders viel Verständnis hatte. Und sie kommen zu ihm und sagen ihm, lieber Rabbi, wir haben jetzt 10 Jahre probiert, wir haben immer noch kein Kind, was sollen wir machen? Und dann sagt er, ihr müsst euch scheiden lassen. Und dann hat er ihnen empfohlen, noch so ein Fest zu machen zum Abschied von dieser Ehe, die Freunde einzuladen. Und dann hat er gesagt, und dann, lieber Mann, gib doch deiner Frau das Recht, einfach da aus dem Haushalt mitzunehmen, wo sie am liebsten hat. Und dann haben sie das Fest gemacht, alle eingeladen und die Nacht, wo der Mann dann besoffen im Bett gelegen ist, oder, und sein Leid da in Alkohol rein da hat, dann kommt die Frau, nimmt den Latten auf den Esel und nimmt den Mann mit. Und dann kommen sie zurück zum Rabbi und sagen, du, wir haben das Fest gemacht und die Frau hat das Kostbarste mitgenommen, das sie wirklich wollte aus dem Haushalt. Und das war der Mann gewesen. Und dann ist sogar sein Herz warm geworden und er hat für sie gebetet und nachher haben sie ein Kind gehabt. Also, der Punkt ist, die haben das ernst gemeint, das Zeug. Jesus hat null Sympathie für die Regelung. Jesus schafft sie in einer Klarheit und Radikalität ab. Und wir haben den Text gelesen. Ich lese es euch nochmal vor, wo er von der Eunuche redet, redet er von 2 Kategorien, die die Juden kennt haben damals, Leute, die so geboren werden, erstens, und zweitens, Leute, die von den Menschen so gemacht werden. Und Jesus fügt eine dritte Kategorie hinzu, nämlich die. Manche verzichten von sich aus auf die Ehe, um ganz für das Himmelreich da zu sein. Was sagt Jesus? Du darfst dich entscheiden, auch nicht zu heiraten. Das sagt er, Single sein ist okay. Das ist etwas, was völlig keinen Sinn gemacht hat für die Juden damals. Absolut irrsinnig. Nein, du bist da zum Kind machen, zum Heiraten und den Babys haben so. Und Jesus sagt, nein, es ist möglich, ich schaffe eine neue Kategorie, nämlich es ist okay, zum Single bleiben. Und es ist darum auch Gott, der Schöpfer, Jesus Christus selber, der sagt, es ist nicht eine Pflicht von jedem Mann und von jeder Frau, Kind zu haben. Wenn es okay ist, Single zu sein und kein Kind zu haben, dann ist es auch okay, in der Ehe kein Kind zu haben. Und damit schafft Jesus den Grund für eine Scheidung ab. Er sagt, Kinderlosigkeit ist kein Grund für eine Ehescheidung. Du kannst zusammenbleiben. Nicht jedes Ehepaar ist verpflichtet. Jetzt, man kann aus unterschiedlichen Gründen kein Kind haben. Die einen können es aus biologischen Gründen nicht. Andere wenden kein. Und Jesus sagt da klar, von sich aus. Oder? Da gibt es auch eine Entscheidung vom Paar oder von der Person, die involviert ist. Und einmal hat jemand von mir, eine Kollegin, hat gesagt, weißt du was, also die Kinder die sind so mühsam, ich habe lieber einfach meine Katzen. Und sie hat das nicht einfach als Spass gemeint, sie hat das im vollen Ernst gemeint, oder? Also Kinder sind mühsam, das ist tatsächlich so. Und das hat sie schön beobachtet und hat gesagt, nein, ich entscheide mich gegen Kinder und für Katzen. Und ich habe gedacht, was für Jesus echt sagen? Ich finde das eher ein egoistischer Grund, aber es gibt eben auch andere Gründe. Wobei, ich muss sagen, wenn jemand aus dem Grund kein Kind will, ist es vielleicht besser, wenn sie keinen haben. Aber es gibt vielleicht auch andere Gründe. Wirklich, das, was da steht, für einen anderen Zweck. Oder wenn ihr als Paar merkt, nein, in unserem Leben geht es um etwas anderes, dann dürft ihr euch so entscheiden, das ist okay. Wir sind nicht verpflichtet, einfach Kinder zu haben. Es ist vielleicht eher das, was viele wollen, aber es ist nicht eine Verpflichtung da. Und das ist vielleicht eine wichtige Entlastung für dich. Also ich bin jetzt da nicht am Schauen in der Kartei, okay, die sind jetzt 9 Jahre verheiratet, jetzt müssen wir dann reden miteinander. Über eine Scheidung. Nein, auf keinen Fall. Es ist okay, kein Kind zu haben. Ich hoffe, das gibt einfach eine neue Kraft und Hoffnung in deine Beziehung, in deine Ehe hinein, wenn kein Kind da sind. Jesus schafft das ab. Jetzt das Zweite und das Dritte schauen wir miteinander an, weil das ist miteinander debattiert worden. Anstössungs- und sexuelle Untreue. Und um das zu verstehen, müssen wir wissen, dass es gerade so in den Jahrzehnten vor Jesus grosse Umwälzungen gegeben hat im Scheidungsrecht in Israel. Und das ist zurückgegangen auf 2 Rabbis. Wieder 2 Rabbis, der Rabbi Hillel und der Rabbi Shammai. Der Rabbi Shammai war der Schüler vom Rabbi Hillel. Und die sind praktisch auf allen Ebenen unterschiedlicher Meinung gewesen. Man weiss von 300 Meinungsunterschieden von diesen beiden. Und der Rabbi Hillel und der Shammai, die haben gestritten über 2 Wörter, auch in einem alttestamentlichen Text. Ich zeige euch den. 5. Mose 24, angenommen ein Mann heiratet eine Frau, später gefällt sie ihm nicht mehr. Das Zeug, was in der Bibel steht. He? Weil er etwas Anstößiges an ihr findet. Vielleicht ein Runzeln, der nicht da war bei der Hochzeit. Das sind die Beispiele, die sie bringen. Ich mache da keinen Witz. Er stellt ihr einen Scheidebrief aus und gibt ihn ihr und schickt sie fort. Und da haben sie über 2 Wörter gestritten, nämlich da, wo da im Deutschen mit etwas und mit Anstößiges wiedergegeben ist. Jetzt Anstößiges, da sind sie sich einig gewesen, das bedeutet Nacktheit, irgendeine sexuelle Unreinheit auf eine Art. Aber dann hat es noch ein zweites Wort und im hebräischen Original ist das Wort Ursache, also eine Ursache zur Anstößigkeit oder zu etwas Anstößigem. Und der Hillel, der erste von diesen beiden Rabbis, der hat gesagt, weißt du was, kein Wort in der Bibel ist vergeben drin. Jedes Wort muss wichtig sein. Und er hat gesagt, Sexuelle haben wir schon beim Wort Anstößige drin, der muss doch das Wort Ursache zu dem etwas anderes meinen. Und er hat gelehrt, dass man irgendeine beliebige Ursache für eine Scheidung kann als berechtigten Grund nehmen für eine Scheidung. Also, die Runzeln oder die Falten von deiner Frau, die bei der Hochzeit noch nicht da war, ist ein berechtigter Grund für eine Scheidung. Das ist der Hillel. Wenn deine Frau das Kochen versalzt, berechtigter Grund für eine Scheidung. Kein Witz. Wenn sie dir nicht mehr gefällt, berechtigter Grund für eine Scheidung. Das ist Ursache zu etwas Anstößigem. Wenn dir eine andere gefällt, berechtigter Grund für eine Scheidung. Dann hat eine sehr liberale Scheidungspolitik betrieben. Und der Shammai, der hat gesagt, so ein Quatsch. Du nimmst die Buchstaben der Bibel und machst es zu etwas, wo Gott nie gedacht hat. Und er hat gesagt, was da steht, ist einfach Unzucht, einfach die sexuelle Untreue, also das da. Und das sind 2 Begriffe geworden, die zu stehenden Begriffen geworden sind. Also die Lehre von diesen beiden hat das ganze Rechtssystem von den Juden geprägt. Der Hillel, der hat die sogenannte dann beliebige Ursachscheidung vertreten und der Shammai die Unzuchtscheidung. Das sind stehende Begriffe gewesen. Wir kennen das so stehende Begriffe sehr gut. Wenn ich heute zum Beispiel sage, mit 15 ist es verboten zu trinken, verstehen ihr das alle? Meinen wir da, dass man dann kein Wasser darf trinken mit 15 und kein Cola? Man darf nichts trinken, rein gar nichts. Ja, dann wirst du verdursten, dann würden wir nie 16 werden. Und auch nie 15, versteht ihr? Da würden wir sterben. Wir haben alle mental da noch ein Wort eingefügt, ob schon es nicht da steht. Was für ein Wort haben wir noch eingefügt? Alkohol, oder? Mit 15 ist es verboten, Alkohol zu trinken. Also, verboten zu trinken, das ist so ein stehender Begriff bei uns. Das verstehen wir alle, da muss uns keiner erklären, was es bedeutet. Und diese beiden Begriffe sind zu stehenden Begriffen geworden, zur Zeit von Jesus. Alle haben verstanden, was das heisst. Das ist die Lehre vom Hillel, die liberale Scheidungspraxis und die eher restriktive Konservative vom Schamai. Und das hat dazu geführt, dass zur Zeit von Jesus mit grosser Wahrscheinlichkeit viele Menschen geschieden waren. Vermutlich ähnlich viel wie bei uns heute. Denken nicht, damals ist das weniger praktiziert worden. Vermutlich ähnlich viel. Und die meisten sind Hillel-Scheidungen gewesen. Scheidungen aus beliebiger Ursache heraus. Und es hat eine positive Seite gehabt, dass man vor Gericht nicht hat müssen Gründe angeben. Also man konnte vor Gericht gehen und de facto hat man keine Begründung müssen angeben, warum man sich scheiden lässt. Man hat einfach gefragt, willst du dich scheiden lassen? Okay, dann kannst du dich scheiden lassen. Man hat keine Gründe müssen angeben, das ist sehr nah bei unserer heutigen Scheidungspraxis. Ich habe mit vielen Geschiedenen geredet, sowieso, aber auch jetzt in den Vorbereitungen und ich habe diverse gefragt. Hat man euch nach einem Grund gefragt? In den allermeisten Fällen hat der Richter nie einen Grund wissen. Ihr wollt einfach euch scheiden lassen? Gut, ihr dürft euch scheiden lassen. Und das war nicht nur schlecht, weil dann hat man die dreckige Wäsche nicht mehr in der Öffentlichkeit aufhängen, oder? Dann hat man nicht das privat Schwierige in einem öffentlichen Gerichtssaal kundtun. Und darum war das sehr beliebt und man hat sich in aller Stille scheiden lassen. Jetzt die einen von euch, wenn sie das hören, in aller Stille scheiden lassen, denken gerade, Moment, hat es nicht da in der Bibel einen gehabt, der das machen wollte? Und das war natürlich der Josef. Der Josef, der Mann von der Maria. Der hat gemerkt, meine Frau ist schwanger oder meine Verlobte, die Verlobung war schon rechtsgültig damals, meine Frau oder meine zukünftige Frau, meine Verlobte ist schwanger, aber nicht von mir. Und dann hat er überlegt, wie kann ich jetzt das gut machen? Und wir lesen in Matthäus 19, also das ist quasi der irdische Vater von Jesus, wenn er so will. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss sie, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Um sie nicht bloßstellen, der Josef hat vermutlich so eine Hillel Scheidung wollen durchziehen mit der Maria. Und da ist ja dann anders gekommen, zum guten Glück. Jetzt können wir den Text nochmal lesen. Jetzt wissen wir, wie es ist damals. Und jetzt bitte ich euch, und jetzt lese ich einfach mal die Frage der Pharisäer und nur die Antwort von Jesus nochmal vor. Und vergesst jetzt mal alles, was ihr schon verstanden habt oder gehört habt oder euch gesagt worden ist. Jetzt versuchen wir mal zu hören mit den Ohren von damals, was in diesem Text los ist. Okay? Ich lese es euch vor. Und Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Was hören da? Der stehende Begriff. Oder? Wir hören da aus jeder beliebigen Ursache. Der Hillel. Wir hören die Pharisäer, die von Jesus wissen wollen, bist du mit dem Hillel einverstanden? Oder bist du eher auf der Schamai-Seite? Das ist genau die Frage da. Alle haben das gewusst. Alle haben das geschnallt und ihr könnt euch vorstellen, dass viele zugelassen haben und selber mit einer Hillel-Scheidung sich entscheiden lassen. Vielleicht schnell, vielleicht hat es Männer gehabt, die ihre Frauen weggeschenkt haben, weil sie das Essen versalzen haben. Und die sind unruhig rumgerutscht und denken, leck, jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt bin ich beunruhigt, was der Jesus wird sagen. Weil sie haben gewusst, was auf dem Spiel steht. Und jetzt lesen wir, was Jesus sagt. Zu der Scheidung aus jedem beliebigen Grund. Ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, aus beliebigem Grund, außer wegen Hurerei, und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Und ich glaube, vielen ist der Klotz im Hals geblieben. Weil was da Jesus natürlich sagt, ist, er sagt, ich akzeptiere die Hillel, die Scheidung aus beliebigem Grund nicht. Ich akzeptiere die Rechtsprechung von diesen Gerichtssälen, die so sind, nicht. Was er da sagt, ist, de facto bist du immer noch verheiratet. Und darum, wenn du jemand anders heiratest, begehst du Ehebruch. Jesus wendet sich da vor allem gegen Polygamie. Er sagt, du kannst nicht mit zwei Leuten gleichzeitig verheiratet sein. Du kannst nicht mit der ersten Person noch verheiratet sein und dann eine zweite heiraten. Das wäre Ehebruch. Und wer jemand heiratet, und wir können da einfach davon ausgehen, das sind alles, praktisch alles Hillel-Scheidungen gewesen. Wer jemand heiratet, der geschieden ist, der heiratet jemanden, der ja eigentlich noch verheiratet ist, mit jemand anderem. Darum sagt er, und wer einen Entlassenen heiratet, begeht Ehebruch. Jetzt, wendet sich da Jesus gegen jede Art von Scheidung? Nein. Wendet sich Jesus gegen jede Art von Wiederverheiratung? Ich würde ganz klar sagen, nein. Er wendet sich dagegen, dass man nicht geschieden ist rechtlich, oder korrekt in seinen Augen, und dann wieder heiratet. Das ist da, wo er sich dagegen wendet. Und Jesus sagt da, Da mit dem anstössigen Hillel-Zeug, das ist kein berechtigter Grund für eine Scheidung. Du kannst deine Frau nicht fortschicken, weil sie eine Runzel mehr hat oder wieder eine andere gefällt. Forget it. Kommt nicht in Frage. Das ist kein berechtigter Grund. Aber was er auch sagt, ist, für sexuelle Untreue, und da hat der Mann ganz bestimmt gleich gesagt, das ist ein Grund für eine berechtigte Scheidung. Und das ist jetzt natürlich ganz ein wichtiger Punkt. Und da gehen auch Meinungen auseinander unter Christen. Und ich will euch sagen, wie ich die Bibel verstand und auch wie wir unsere Gemeindepraxis haben. Und es kann sein, dass es auch bei dir Unruhen auslöst, weil du dir überlegst, Moment mal, meine Scheidung, wie ist denn die? Ist das eine berechtigte Scheidung gewesen? Oder ist es eine unberechtigte Scheidung gewesen? Was hat Jesus mir gesagt? Bin ich zu schnell weg daheim? Da wird auch notvolle Fragen wecken. Bleib dabei, gang davon aus, Jesus ist gut. Bleiben wir noch zusammen und komm aufs nächste Mal. Wir werden heute nicht alle Fragen können beantworten. Aber ich sage mal ein paar Sachen, die wir von da sehen. Und da wird es auch seelsorglich ganz wichtige Sachen drin haben. Das Erste, wo man einfach festhalten ist, wenn das Wort Scheidung vorkommt, ist damit nicht automatisch jede Art von Scheidung gemeint. Da müssen wir gut aufpassen. Wenn wir die Bibel lesen, nicht immer gerade pauschal denken, sondern genau herschauen. Den Hintergrund vielleicht auch prüfen. Das ist für die Auslegung der Bibel ganz wichtig. Dann zweitens, Jesus stellt sich da gegen Polygamie und auf die Seite der Monogamie. Das habe ich gesagt. Er sagt da im Prinzip einfach, du kannst nicht mit zwei Leuten gleichzeitig verheiratet sein. Und wenn die erste Ehe eigentlich noch gültig wäre, ob schon das Gericht gesagt hat, nicht, dann gehst du mit einer zweiten Beziehung oder einer zweiten Ehe in Ehebruch hinein. Denn, und das ist ein wichtiger Punkt, Jesus unterscheidet zwischen berechtigten und unberechtigten Scheidungen. Ich kenne viele Christen, die würden sagen, nein, das gibt es nicht. Es gibt nur unberechtigte Scheidung. Scheidung ist immer falsch, Scheidung ist immer Sünde. Ich sehe es anders. Ich verstand die Bibel anders. Und das ist seelsorgerlich ganz wichtig. Natürlich hast du, nimm mal an, deine Scheidung ist berechtigt. Dein Ehepartner hat deine Ehe mit den Füßen trampelt, wiederholt. Untreu gewesen, zum Beispiel sexuell untreu oder andere Sachen. Wir werden dann noch den Paulus sehen, erst Woche. Und nehmen wir an, deine Scheidung ist eine berechtigte, dann logisch, du musst um Vergebung bitten für deine Fehler aus der Ehe, aber für die Scheidung selber, das ist nochmal ein anderer Schritt. Und Jesus weiss das, er ist nicht blind auf der Schüssel, er weiss, dass auch Fehler passiert sind von deiner Seite, aber für die Scheidung selber musst du, ich sage es jetzt sehr zugespitzt, nicht um Vergebung bitten, weil es ist eine berechtigte Scheidung. Du musst auch nicht rumlaufen mit der Sorge, hätte ich jetzt das sollen oder nicht. Das kannst du vielleicht denken, aber es ist nicht einfach, jede Scheidung ist eine Sünde. Das sehe ich nicht so. Es gibt eine Unterscheidung zwischen berechtigten und unberechtigten Scheidungen. Jetzt, wenn deine Scheidung aber auf der unberechtigten Seite ist, wie geht es dir dann? Da müssen wir beieinander bleiben und müssen arbeiten. Ich werde am Schluss noch ein, zwei Sachen sagen. Aber das ist wichtig, auch zur Entlastung. Ich habe mit Leuten geredet, die seit 20 Jahren geschieden sind und immer noch mit einem schlechten Gewissen gegenüber der Scheidung selber rumlaufen. Du darfst Frieden bekommen. Jesus sagt, es gibt berechtigte Gründe. Es gibt Gründe für eine berechtigte Scheidung. Zum Beispiel so etwas. Jesus geht von der Annahme aus, dass es bezüglich Scheidung tendenziell auch eine schuldige Partei gibt. Das ist das, was wir hier sehen. Jetzt, das ist interessant. Es ist natürlich nicht immer möglich, das herauszufinden. Und das Schweizer Gesetz hat das lange auch probiert, in einem Scheidungsfall herauszufinden, wer ist die schuldige Partei. Wenn ihr das ZGB, das Scheidungsrecht vom ZGB von vor 100 Jahren anschaut, 1904, da sind die Richter angewiesen worden, um die schuldige Partei herauszufinden. Und da ist ein Beispiel jetzt da vom Artikel 150, wird die Ehe geschieden, so ist im Urteil dem schuldigen Ehegatten die Eingehung einer neuen Ehe auf 1 bis 2 Jahre und im Falle der Scheidung wegen Ehebruchs auf 1 bis 3 Jahre zu untersagen. Merkt ihr, die haben noch versucht herauszufinden, wer ist die schuldige Partei und wer nicht. Das wird heute nicht mehr gemacht. Da wird nicht mehr gefragt. Ich habe es gelesen und ich habe auch mit Leuten geredet. Der Richter, vielleicht hast du eine Ausnahme erlebt, aber der Richter fragt nicht, wer ist die schuldige Partei. Jetzt, das ist auch nicht immer möglich, zum herauszufinden. Und darum haben sie es auch, es ist immer schwieriger geworden für Gericht, um das herauszufinden, weil die nicht einen seelsorgerlichen Weg gehen mit den Leuten. Aber für das Paar könnte es sehr wichtig sein, eine Antwort zu haben auf diese Frage. Vielleicht gibt es keine, tatsächlich, aber vielleicht gibt es eine. Und wenn ich eine unschuldige Partei bin, im Sinn von, ich habe nicht alles recht gemacht in der Ehe und für das muss ich schon um Vergebung bitten, aber ich bin nicht der, der dann aus der Ehe raus ist. Ich bin nicht fremd gegangen, ich habe nicht unsere Ehe zerrüttet. Wenn du die unschuldige Partei bist, kann das sehr wichtig sein, dass du durch das Wissen auch Frieden überkommst. Aber wenn du die schuldige Partei bist, ist es eben auch wichtig, weil dann kannst du konkret um Vergebung bitten. Und wenn da immer so diffus, es ist einfach alles und nichts, bleibt, gibt es keinen Weg nach vorne. Man kann es nicht immer herausfinden. Das Ehepaar, für sie wäre es eigentlich manchmal gut, wenn die Unterscheidung eingeführt werden würde. Also, das ist Schweizer Gesetz. Denn, einfach nur ein wichtiges Detail, schuldig ist nicht die Person, die die Scheidung initiiert, sondern die Person, die die Eheabmachung massiv missachtet. Das wäre noch wichtig. Es kann sein, dass dein Ehepartner Zeug macht, wo einfach dermaßen krass außerhalb der Ehegrundsätze und Wert und Abmachungen ist, dass du die Scheidung einreichst. Die Tatsache, dass du die Scheidung einreichst, macht dich nicht schuldig. Es gibt eben berechtigte Gründe für eine Scheidung oder Gründe für eine berechtigte Scheidung. Jesus lehrt auch nicht, dass die Ehe unauflöslich ist. Da gehen die Meinungen auch auseinander unter Christen. Mich dünkt, Jesus lehrt nicht, dass die Ehe unauflöslich ist. Sonst würde er zum Beispiel der Frau am Brunnen nicht sagen, fünfmal warst du verheiratet und mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Was hätte er denn ihr gesagt? Einmal warst du verheiratet und die fünf anderen waren nicht dein Mann. Die Ehe ist nicht unauflöslich. Und auch in dem Text, den wir jetzt gelesen haben, sagt er ja, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Das bedingt, dass die Ehe auflösbar ist durch den Mensch. Sonst hätte er gesagt, was Gott zusammengefügt hat, kann der Mensch nicht scheiden. Und das sind wichtige Debatten innerhalb von Christen. Die einen denken, die Ehe ist unauflöslich und dann kommt höchstens eine Trennung in Frage. Eine Scheidung kommt nicht in Frage und ein Wiederverheirat auch nicht. Ich verstand Jesus anders. Ich glaube, dass Jesus nicht Unauflösbarkeit von der Ehe gelehrt hat, sondern eben sie kann aufgelöst werden. Sie soll nicht, wenn es irgend möglich ist. Wir müssen kämpfen um unsere Ehe, das ist keine Frage. Aber es ist nicht eine Unauflösbarkeit vorhanden. Ganz eine wichtige Aussage von Jesus, Vergebung ist möglich, selbst bei sexueller Untreue. Habt ihr vielleicht geachtet, als ihr den Text gehört habt vorher? Die Pharisäer sagen, warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen? Ist ein Befehl, bei sexueller Untreue oder was auch immer, musst du dich scheiden lassen. Und Jesus sagt sehr differenziert und braucht ein anderes Wort. Er sagt, Mose hat wegen eurer Herzenshärte euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Es ist möglich, es ist erlaubt, es ist aber nicht geboten. Und wenn wir den Zusammenhang von anderen Jesus-Texten nehmen, jetzt von den Scheidungstexten, dann sagt Jesus da einfach, es ist auch noch möglich zu vergeben. Es ist nicht einfach, nach sexueller Untreue zu vergeben, aber es ist möglich. Ihr müsst euch nicht gerade scheiden lassen. Und Jesus sagt da de facto der unschuldigen Partei, du entscheidest, wenn es so weit ist. Probier zu vergeben. Ring um deine Ehe. Es wird vielleicht nicht einfach sein, aber ring um deine Ehe. Gib sie nicht gerade auf. Aber du entscheidest, wenn genug Heu ist und wenn es einfach nicht mehr anders geht. Weil es gibt auch Gründe für eine berechtigte Scheidung. Aber kämpf um deine Ehe. Gib sie nicht einfach auf. Wichtig, von der Möglichkeit von Scheidung soll kein Recht auf Scheidung abgeleitet werden. Es ist sehr viel Gnade rum. Es ist Gnade rum, Single zu sein und auch Single zu bleiben. Es ist Gnade, dürfen mal das erste Mal heiraten. Es ist auch Gnade rum, dürfen verheiratet zu bleiben. Und einfach überall ist da ganz viel Gnade. Und wir müssen vorsichtig sein. Und das ist heikel bei unseren Predigten jetzt. Wir müssen ringen um unsere Ehen. Aber es gibt von der Bibel her, nach meinem Verständnis, auch die Möglichkeit von einer Scheidung. Und jetzt kann jemand kommen und sagen, es gibt die Möglichkeit von einer Scheidung. Da ist mein Recht. Was kann ich machen, damit ich mein Recht in Anspruch nehmen auf eine Scheidung? Das wäre auch schade. Wir werden nachher dann sehen, Jesus ringt um die Ehe und der Paulus auch. Also passen wir gut auf, dass man nicht das Recht ableitet von einer Gnade. Das Letzte, Jesus und Paulus zielen auf die Stärkung der vorhandenen Ehen ab. Und ich sage jetzt das sehr breit, von den vorhandenen Ehen ab. Jesus hat zu Leuten geredet, die zuerst mal verheiratet waren, aber auch ganz sicher zu Leuten, die durch Hillel seine Scheidung gegangen sind und wieder verheiratet waren. Und wir haben nirgends in der Bibel Und im Neuen Testament ein Hinweis, dass die Ehen müssen aufgelöst werden. Versteht ihr? Jesus sagt, es gibt eine Art was wie unberechtigte Zweitehen. Wenn deine Scheidung nicht berechtigt war, dann ist deine zweite Ehe auch nicht berechtigt, sagt er auf eine Art. Und er sagt dann aber nicht, und jetzt musst du dich scheiden. Und es kann sein, dass du da bist und jetzt einfach denkst, wow, meine Ehe, meine erste, und vielleicht habe ich auch Gott noch nicht kennt zur Zeit, die haben wir ein bisschen leichtfertig aufgelöst. Vielleicht hätte es noch einen Weg gegeben und du ringst jetzt mit einem schlechten Gewissen und du bist vielleicht wieder verheiratet. Jesus sagt dir dann nicht, jetzt musst du die Ehe auch noch auflösen. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Ihr könnt meine Meinung zu dem lesen im Zettel, aber ich glaube einfach, dass Jesus da auch sagt, die zweite Ehe ist eben auch eine reale Ehe. Und die lösen wir nicht einfach auf. Die bleibt. Und die schützt mir. Und das ist auch unsere Handhabe als Gemeinde. Das ist das, was wir machen wollen. Wenn du an die Unauflösbarkeit der Ehe glaubst, wirst du andere Sachen lernen und denken. Also die Frage ist schon, wie geht es denn auf so mit weiteren Ehen? Und ich möchte da einfach nur den bringen, von der Adela Rogers und John, der vor 100 Jahren geschrieben hat, nach der zweiten Ehe hat sie dann gesagt, Ehemänner unterscheiden sich so wenig voneinander, dass man genauso gut den ersten behalten kann. Das ist ein bisschen frech. Ich würde mich nicht getrauen, das über Frauen zu sagen. Das wäre erniedrigend. Aber vielleicht hat es etwas. Wir werden dann auch noch über Wiederverheiratung reden. Und wie lange soll ich denn warten? Und mein Verständnis von der Bibel ist ganz klar, es gibt berechtigte Wiederverheiratung. Und es gibt Buße. Und ich möchte jetzt schliessen mit einem Text, der mich seit anderthalb Monaten begleitet, oder einem guten Monat. Im Zusammenhang auch mit dieser Serie. Weil, verstehst du, wenn Gott bei einem David, bei einem Abraham und bei einem Mose auf dieser krummen Linie kann gerade schreiben, dann kann er es auch bei dir. Und es hat einen Text, wo Jesus redet, und er redet da von Zöllnern, das sind so verachtete Sünder gsi damals. Und er sagt, der Zöllner stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, und vielleicht getraust du dich auch nicht, einfach Jesus anzuschauen. Und du denkst, ich bin nicht würdig da in diesem Raum. Könnte sein. Und er beschreibt den Zöllner, und dann heißt er, sondern schlug es an seine Brust, der Zöllner, dem tut es leid. Und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Und dann sagt Jesus einer der kühlsten Sätze in der ganzen Bibel. Er sagt, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt nach Hause. Absolut. Und was wir da einfach haben, ist, dass egal, ob deine Scheidung berechtigt war oder nicht, für was auch immer für Fehler und Schuld da ist, es ist so wichtig, dass du es zugibst. Dass du nicht so tust, als hättest du keinen Fehler gemacht. Das ist etwas vom Dümmsten, was du machen kannst, ehrlich. Weil es dann keine Freiheit gibt. Es gibt keine Befreiung von dem. Aber wenn du kommst und sagst, diese Fehler habe ich gemacht, oder? Dann sagt Jesus was über dir und du bittest um Vergebung. Dann sagt er über dir, du kannst gerechtfertigt hinab, ist jetzt ein bisschen übertrieben da in unserem Fall. Die einen gehen auch rauf nach Hause. Der Tempel ist irgendwo auf einem Hügel oben, oder? Und die sind dann runter nach Hause. Nein, du kannst einfach heimgehen. Aber gerechtfertigt, die Vergebung von Gott ist real. Und das möchte ich dir mitgeben. Wir haben nicht alle Fragen beantwortet. Wir haben erst drei Sachen angeschaut und dann nächste Woche werden wir den Paulus anschauen. Und dann werden wir noch über Wiederverheiratung reden, einen Sonntag später. Kommen da die Gottesdienste, damit es ein Gesamtbild gibt. Und so kommen wir zu dir und danken dir für den Morgen. Wir danken dir, dass du gut bist. Und wir danken dir, dass du in unseren Herzen regierst. Und wir danken dir für das, dass wir einfach dich dürfen kennen und unsere Herzen haben können öffnen für dich und dein Wirken. Und wir danken dir für die Kübelweise von Gnade, die über unserem Leben steht. Dass wir überhaupt da sein dürfen. Dass wir überhaupt dich dürfen kennenlernen. Dass wir da einfach, vielleicht, wenn wir verheiratet sind, dass wir dürfen heiraten. Herr, du bist einfach gut gewesen. Du bist auch gut, dass wir dich vielleicht dürfen kennenlernen durch schwierige Zeiten, vielleicht gerade auch durch Trennung, dass das uns zu dir geführt hat. Deine Gnade ist einfach wirklich gross. Und wir wollen unsere Herzen wirklich auf dich ausrichten und dir sagen, hilf du uns immer wieder zu verstehen, auch bei dem, was wir gehört haben heute Morgen. Hilf du uns zu verstehen, was das Gute ist an dem, was wir jetzt gehört haben heute Morgen, dass wir deine Güte drin erkennen. Herr, deine Menschenfreundlichkeit, zeig uns die, wenn wir sie jetzt gerade nicht sehen. Öffne unsere Augen, hilf uns drin zu bleiben, damit wir wirklich in eine Spur hineinkommen, wo du leihst in unser Leben. Und Herr, wir befehlen dir alle Nöte an, die da vorhanden sind in diesem Raum oder wo vielleicht jetzt über den Livestream Leute verbunden sind oder nachher beim Podcast. Herr, wir bitten dich, red du zu uns und schaff uns die Ermutigung, die wir jetzt gerade im Moment nötig haben. Hilf uns vor allem, dich zu sehen. Und wir bitten dich für alle, die Single sind, Herr, und die gerne wieder einen Partner hätten. Herr, wir bitten dich, dass du ihnen hilfst, gute Wahl zu treffen und dass du die richtige Person über den Weg führst und dass du schützt auch vor unweisen Entscheidungen. Wir bitten dich für alle, die verheiratet sind, dass sie können wissen, was jetzt dran ist, um für ihre Ehe drin zu bleiben. Herr, wir bitten dich für alle Trennten, jetzt egal, ob sie verheiratet gewesen sind oder nicht, wir bitten dich, dass du ihnen auch zeigst, was es heisst, mit dir zu leben und auf eine gute Spur zu kommen mit dir. Und die wieder verheiratet sind, schützt du die ganz besonders und schenkt, dass sie ihre Ehe wirklich dürfen, den Unterschied erleben und einfach dürfen erleben, dass es hebt. Herr, wir bitten dich, dass du bei uns bist und uns auch hilfst, wenn wir reden über das Thema mit anderen. Dass wir dürfen liebevolle und weise und von dir prägte Worte finden. Herr, wir bitten dich, dass du bei allen Kindern bist, die betroffen sind, bei allen Eltern, bei allen Freunden. Manchmal ist es ja für die Freunde immens schwierig. Herr, wir bitten dich für uns alle und wir bitten dich für unser Volk, dass du bei uns bist und uns einfach wieder ein Wort von dir gibst, wie Jesus damals dein Wort war für das Volk der Juden. Herr, schenk, dass dein Wort wieder ganz neu eine Ausrichtung geben darf auf dich. So segne du uns, wir bitten dich. Amen.